Auch von meiner Seite mal einen guten Morgen. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die fragen sich, was an einem Morgen gut sein soll. Ja. Aber ihr seid ja da und ich glaube, dass ihr nicht zu diesen gehört. Ja, derzeit haben wir ja keine fixe Predigtserie und da ist immer die Frage, ja, was wählt man da als Predigttext? Und ich habe einen Predigttext gewählt, der heute an sehr vielen Orten gepredigt wird, ja, in den großen Kirchen. Da gibt es ja eine relativ fixe Liturgie, auch was die Predigttexte betrifft. Und da ist durch das ganze Kirchenjahr hindurch, so also ein bisschen mehr als 50 Sonntage, genau festgelegt, welcher Predigttext da kommt. Und da gibt es dann noch 6 Jahresreihen. Also so ein bisschen mehr als 300 verschiedene Bibeltexte, die da durchgeackert werden sollen. Und wo alle wichtigen Themen des Glaubens vorkommen sollen. Ja, und auch so einen Text habe ich auch heute gewählt. Und ja, ihr seht einmal hier ein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild in den letzten Tagen einmal wo gesehen habt. Wo das ist? In Island. Ja, da ist wieder mal ein Vulkan ausgebrochen und hat da einen Kilometer langer Riss hat sich da aufgetan. Und so ein Riss, wo da Feuer und Lava rauskommt, ja, das ist schon ein Naturereignis und jetzt ganz nüchtern betrachtet, das ist auch was Problematisches, nicht? Über den Riss, da kommst du nicht drüber, da geht nichts mehr, wenn du dort bist. Und Risse und Brüche tauchen auch immer wieder in unserem Leben auf und Gott hat da ein Rezept dafür, wie damit umgehen. Und der Text, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, den findet man im 3. Buch Mose. Ja, dieses 3. Buch Mose, das ist von vorn bis hinten voll mit verschiedensten Rechtsvorschriften, Geboten und Gesetzen. Und lest man dann nicht immer so gern, muss ich schon auch zugeben. Wir schauen uns einen Teil nur des Kapitel 19 an und da ist irgendwo ein Höhepunkt drinnen in diesem Kapitel 19, was diese Vorschriften betrifft. Es soll uns also dieses 3. Buch Mose und auch der heutige Text ein bisschen zeigen, wie hat sich denn Gott das vorgestellt, ja, wie die Menschen leben sollen. Und da schauen wir uns jetzt ein paar Verse dazu an. Das erste einmal die ersten 3 Verse in dem Kapitel 19. Der Herr sprach zu Mose, rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sag ihnen, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Jeder von euch soll Vater und Mutter oder Mutter und Vater fürchten und auf meine Sabbate achten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, ist schon etwas länger her, so, weiß nicht, vielleicht 3500 Jahre, dass Gott Mose begegnet ist und zu ihm gesprochen hat. Und als erstes sagt Gott gleich, seid heilig, denn ich bin heilig. Das sozusagen, das steht als Überschrift über allem. Ja. So sein wie Gott, das ist natürlich ein ziemlich hoher Anspruch. Aber das keinen geringeren Anspruch hat Gott an uns. Ja. Und da haben wir schon den ersten Riss. Ja. Der Riss zwischen Mensch und Gott. Der Riss zwischen Mensch und Gott. Und wir haben auch heute schon im Teil vorher ein bisschen was von diesem Riss gehört. Wir haben das eine Lied gesungen, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Und auch was der Paul da zu Beginn aus dem Hebräerbrief zitiert hat, dass wir hinzutreten zum Thron der Gnade und Barmherzigkeit und Gnade finden zur rechten Zeit. Also dieser Riss zwischen Mensch und Gott, der kann gekittet werden, der kann überbrückt werden. Da gibt es Erlösung durch Jesus. Ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie Gott oft so einen Gottesdienst zusammenfügt und zusammenbaut. Der Paul hat nichts gewusst von dem Thema Risse oder so irgendwas. Und das passt wieder einmal zusammen. Ja, der Riss zwischen Mensch und Gott überbrücken durch Jesus. Ja, weil er war dort zwischen Himmel und Erde ausgestreckt am Kreuz und hat das Problem damit behoben, den Riss zwischen Mensch und Gott. Dann ist aber da noch Vers 3. Jeder von euch soll Mutter und Vater ehren oder fürchten und auf meine Sabbate achten. Ich bin der Herr, dein Gott. Es ist auch ein Riss manchmal da zwischen den Generationen. Vater und Mutter fürchten und auf die Sabbate achten. Hier klingen die 10 Gebote ein bisschen an. Nicht? Vater und Mutter ehren den Tag des Herrn, Heiligen oder wie immer das dann erwähnt wird in den 10 Geboten. Das scheint ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Die Eltern zu ehren, zu respektieren. Und vielleicht erinnert ihr euch an eine Stelle, Jesus hat das auch betont. Er hat die Elternfürsorge über das Tempelopfer gestellt. Ja, also er sagt, ich spende so viel für Gutes, da brauche ich nicht um die Eltern kümmern. Ja, so geht es nicht, sagt Jesus. Und das ist auch nur ein Beispiel, dass man ganz einfach bereit ist, ja, für die notfalls auch für die Eltern zu sorgen. Und das kann jeden von uns früher oder später einmal passieren. Ja. Und in unserer heutigen Zeit, ja, wo wir sind alle Individualisten, ja, und individualistisch geprägt, ja, da hätte man vielleicht schon auch andere Ideen. Und der Individualismus, der kann dann so schräge Formen annehmen, dass man dann nicht nur individualistisch ist, sondern egozentrisch bis egoistisch, dass man sich nur um sich selber dreht. Ja, Sabbate halten, ganz wichtiges Gebot in Israel, möchte darauf nicht näher eingehen jetzt. Dann überspringen wir ein paar Sätze in dem Kapitel 19 und lesen da die nächsten 4 Verse. Du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten und ihn nicht um das Seine bringen. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bis zum Morgen bei dir bleiben. Du sollst einen Tauben nicht verfluchen und einen Blinden kein Hindernis in den Weg stellen. Vielmehr solltest du deinen Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst in der Rechtsprechung kein Unrecht tun, du sollst weder für einen geringen noch für einen großen Partei nehmen. Gerecht sollst du deine Stammesgenossen richten. Du sollst deinen Stammesgenossen nicht verleumden und ihn nicht hinstellen und das Leben deines Nächsten fordern. Ich bin der Herr. Ausbeutung, das nächste Stichwort. Du sollst deinen Nächsten nicht ausbeuten. Sicher, man hat Ansprüche und das ist im heutigen Arbeitsleben auch ein Thema. Der Unternehmer, der Chef, der will, dass seine Mitarbeiter was arbeiten, Leistung bringen. Wo ist die Grenze? Die Ausbeutung. Wo sind meine Ansprüche, jetzt als Vorgesetzter zum Beispiel, als Chef, wo sind meine Ansprüche überhöht? Muss ich die unbedingt so durchsetzen? Diese Ansprüche. Und ja, ihn nicht um das Seine bringen, steht hier auch. Ja. Vielleicht nutze ich den anderen sogar ein bisschen aus, weil er manches nicht weiß. Ja. Ich übervorteile ihn, ja, oder auf gut Deutsch gesagt, ich haue ihn übers Ohr Das heißt, naja, der kann eh nicht viel dagegen machen, da geht schon was eine, wie man bei uns sagt. Also das soll nicht sein. Dann heißt es, der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir sein. Ne? Begriff Tagelöhner steht ja schon drin. Ne? Der arbeitet einen Tag und dann bekommt er seinen Lohn. Und jetzt auf die Zeit einmal zurückgeblickt, ein Tagelöhner, das ist nicht unbedingt ein reicher Mensch. Und ich kann mich erinnern, wie ich Kind war, da hat es auch noch so Leute gegeben. Ja, die haben nicht viel gehabt. Die sind ins Tagwerk gegangen, hat man da im Dialekt gesagt. Die waren tageweise, haben sie sich bei irgendeinem Bauern halt verdungen und haben ein bisschen was dafür bekommen. Und daher ist es wichtig, den rechtzeitig auch am Abend gleich zu bezahlen, damit er den nächsten Tag überleben kann. Ja, und selbst heute ist das ein Thema. Ich weiß nicht, ob es wer von uns schon erlebt hat, dass man den vereinbarten Lohn, das Gehalt, nicht pünktlich am ersten oder monatsletzten oder was immer da ist, bekommen hat. Kein gutes Gefühl, oder? Und eigentlich wäre es einfach, ja? Vereinbarungen einhalten. Ich habe vereinbart mit dem Arbeitgeber, ja, ich arbeite so und so viele Tage, Stunden, Wochen, Monate, Gegenleistung, Gehalt. So einfach wäre es. Ja. Trotzdem ist dann vielleicht wer in Gefahr. Ja, ein paar Tage später habe ich wieder ein bisschen Zinsgewinn, wenn ich das erst später bezahle und so weiter. Also da steckt schon einiges drinnen, was heute noch durchaus in ähnlicher Form vorkommt. Der Gewinn des einen ist meistens der Verlust eines anderen. Ja, es gibt keine Nullsummenspiele oder sowas ähnliches, sondern meistens, wenn einer viel Gewinn macht, heißt es, irgendwo ist einer, der vielleicht sogar verliert dabei. Also, und das spricht Gott hier an. Dann Verhalten gegenüber einem Tauben oder einem Blinden. Ja, Respekt gegenüber Behinderten oder heute muss man sagen Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ja, aber auch damals schon ein Thema. Ja. Ich glaube, ein Thema wahrscheinlich, solange es Menschen gibt. Ja. Dass man mit solchen Menschen keinen Spott treibt und dergleichen mehr. Ja, vielleicht steckt da ein bisschen ein Doppelsinn dahinter. Wer ist blind und taub? Ja. Die Menschen, die vielleicht Gott nicht so hören können oder wollen oder noch nicht so weit sind, dass sie Gott so anerkennen. Die werden in der Bibel manchmal so als wie Blinde oder Taube hingestellt. Dann, was haben wir noch? Rechtsprechung. Was ist das Ziel? Die Gerechtigkeit. Das Ziel ist die Gerechtigkeit. Ohne Parteinahme. Ich soll nicht den Großen und auch nicht den Geringen da irgendwie zu seinem Vorteil behandeln. Ja? Alle gleich. Ja, vielleicht so kurz Nebenthema. Kennen Sie ja diese von den griechischen Göttern und den römischen halten wir ja wenig, aber es gibt da diese Darstellung der Justitia. Kennen Sie die? Wie die dargestellt wird? Ja, entweder blind oder mit Augenbinde. Dann hat sie was in der Hand? Die Waage, die Gerechtigkeit und ein Schwert, um das Recht auch durchzusetzen, das Böse zu bestrafen und manchmal noch was, wo steht sie drauf? Es wäre wieder biblisch, auf einer Schlange. Steht auf einer Schlange und besiegt das Böse, zertritt die Schlange. Ja, sind Themen, die sich nach und nach so herausbilden. Ihr seht, da schon in der Bibel haben wir wie so oft die Grundlage für vieles oder ich möchte fast sagen, für alles, was unser Leben betrifft, was unsere zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft und wie etwas funktionieren kann. Verleumdung kommt da auch vor. Ja, Vers 16, du sollst deinen Stammesgenossen nicht verleumden. Macht man das? Was meint man mit verleumden? Ja, es werden irgendwelche Nachrichten verbreitet, die nicht oder nicht ganz stimmen. Ja, fällt euch dazu ein Beispiel ein, ein aktuelles? Wo passiert sowas? In welchen Medien? In den asozialen Medien. Ne? Ja. Ja. Genau. Gut. Also sie sind ja manchmal wirklich asozial, also zumindest das, was dort verbreitet wird. Und es ist so schnell was gepostet, so schnell was kommentiert und dann ist es draußen. Ja. Und der Wahrheitsgehalt stellt sich vielleicht im Nachhinein als eher bescheiden heraus. Ja, dann sagt es noch, man soll sich nicht hinstellen, das Letzte hier, sich nicht hinstellen und das Leben des Nächsten fordern. Wahrscheinlich ist hier gemeint, dass man als Zeuge aussagt, als Zeuge gegen einen anderen aussagt. Und da eben mit entsprechender Vorsicht und Gründlichkeit vorgeht, dass man den Nächsten dabei nicht schadet oder gar als falscher Zeuge auftritt. Ja, so habe ich diesen Abschnitt auch unterschrieben jetzt mit dem Begriff Risse der Ungerechtigkeit, die hier im sozialen Leben auftreten können. Im Sozialverhalten gibt es jede Menge Möglichkeit, den Nächsten irgendwie weh zu tun oder zu schädigen. Daher die Moral von der Geschichte, vermeide jede Schädigung des Nächsten, dass man dem anderen nicht wehtut. Alles nicht immer ganz so einfach, das muss man dann immer wieder einmal sagen. So, dann kommen wir zu den letzten. Na doch nicht. Dort noch. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen, weise den Stammesgenossen zurecht, so wirst du seinetwegen keine Schuld auf dich laden. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun ein paar Begriffe, das ist relativ klar. Kein Hass. Kein Hass gegen den Bruder, heißt es hier. Wobei Bruder, denke ich, da gleichzusetzen ist mit Stammesgenosse, Männer, Frauen oder ganz einfach der Nächste, wie es so schön heißt. Gut, brauche ich glaube ich nichts dazu sagen. Der Hass, unerwünscht. Zurechtweisen sollen wir. Zurechtweisen. Helfen zum Guten. Helfen zum Guten, zum Richtigen, in Liebe. Warnen, wenn ich denke, da geht was in die falsche Richtung. Und die Stelle meint sogar, ja, wenn du das nicht machst, die Warnung nicht aussprichst, du lädst Schuld auf dich. Wie schaut sowas in der Praxis aus? Schwierig. Ne? Schwierig. Jemand zurechtweisen, wer nimmt denn sowas gern an? Ja. Wenn man gesagt wird, da liegst du falsch oder das geht in eine falsche Richtung, das kommt meistens nicht gut an. Trotzdem wird man dazu aufgefordert. Ja, auch Jesus, ja, im Matthäus-Evangelium greift es in gewissem Sinne wieder auf, dass man den Bruder oder die Schwester aufmerksam macht, wenn man glaubt, er liegt da falsch. Gut, wieder mal in der heutigen Zeit, ja, wo wir ja, individualistisch unterwegs sind, ja, wo jeder glaubt, seine eigene Wahrheit zu haben, wird sowas immer schwieriger, ja, da sich als Autorität zu zeigen und auch durchzusetzen. Aber immerhin manchmal eine Frage, die man sich stellen muss. Ist es Zeit, ja, in Liebe zurechtzuweisen? Das ist ja der springende Punkt. Ja. Wenn es in Liebe geschieht, dann hat der andere die Chance, das auch anzunehmen. Was kommt da noch vor? Sich nicht rächen und nichts nachtragen. Sich nicht rächen. Ja. Für Rache, für Gerechtigkeit hat wer zu sorgen? Ja, Gott, aber halt auch bei uns auf der Welt. Wer sorgt dafür Strafe? Wer sorgt dafür, dass das Böse bestraft wird? Die Polizei. Die Polizei, beziehungsweise das ganze Rechtswesen, Gericht und Recht. Ja, die staatliche Ordnung, ganz einfach. Ja. Die staatliche Ordnung sorgt hier auf der Erde dafür, dass sozusagen das Böse bestraft wird. Die Rache ist nicht unsere Sache. Ja. Gott sagt, die Rache ist mein. Ja, keine Vergeltung üben. Natürlich gibt es Länder, Staaten, wo man weiß, da versagt der Staat, da versagt die rechtliche Ordnung. Das Ergebnis ist, dass die Leute, die halbwegs friedlich leben wollen, eigentlich der Bosheit ausgeliefert sind. Die sind dann chancenlos, wenn der Staat nicht funktioniert. Daher können wir dankbar sein, da zu leben, wo das alles noch ganz gut funktioniert. Ja. Bei aller Kritik, ja, erkennst du den Spruch, jammern auf hohem Niveau. Jammern auf hohem Niveau. Aber es kann immer was besser gemacht werden, das steht zweifellos fest. Ja, und dann eigentlich der Höhepunkt. Man denkt sich vielleicht gar nicht, dass der Satz schon im Alten Testament vorkommt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er kommt auch nur hier in der Passage vor im Alten Testament. Aber er kommt vor. Und ich denke, Jesus hat diese Stelle auch zitiert, wie es um die Frage geht, ja, was sind die wichtigsten Gebote? Und Jesus sagt, die Gottesliebe und die Nächstenliebe sind gleich. Und dann erzählt er noch das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ja. Wer hat diese Liebe, ja, den Nächsten zu lieben, wie sich selbst? Und wir wissen, Jesus hat das Gebot ja sogar noch ausgedehnt, nicht nur auf den Nächsten, sondern auch auf die Feinde. Wer hat diese Liebe? Wer hat diese Liebe? Ja. Wie bekommt man es? Schafft man es? Das erlebt man manchmal und manchmal versagt man und erlebt es nicht. Auch hier gilt das, was wir schon am Anfang gesagt haben, es ist eine Erlösung notwendig. Ganz allein schafft man das nicht. Ja. Was haben wir hier drunter stehen? Tu deinem Nächsten wohl. Tu deinem Nächsten Gutes. Das könnte man sagen, dass hier eine Art Zusammenfassung wäre, um die Risse, die durch Beziehungen, Hass, Groll, nachtragendes Verhalten entstehen. Die werden durch die Nächstenliebe überbrückt und geschlossen. Tu deinem Nächsten wohl. So, letzter Abschnitt, es sind nur zwei Verse. Wieder ein paar haben wir ausgelassen, weil das ist ein sehr umfangreiches Kapitel von der Thematik her. Wenn bei dir ein Fremder im Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Der Fremde im Land. Forscher meinen, dass sich das in Israel so entwickelt hat, dass da vor allem Menschen gemeint sind, die zum Volk Israel gehören wollen. Die sind dazugekommen, die wollen so wie die Juden, die wollen sozusagen auch den jüdischen Glauben leben. Und die leben da, die arbeiten da. Und die sind nicht nur, aber vornehmlich hier gemeint angeblich. Andererseits muss man dagegen halten, wo dieser Text entstanden ist. Da war Israel ja noch unterwegs in der Wüste. Da hat es vielleicht noch nicht so viele Fremde gegeben, die sich da anschließen wollen. Andererseits waren die wie lange unterwegs? 40 Jahre. Da kann sich schon auch wieder doch was tun. Aber der Fremde, der darf nicht unterdrückt werden. Wieder, man darf keinen Vorteil daraus ziehen, weil einer da sozusagen ein bisschen von woanders kommt. Und Gott erinnert auch daran, ihr selbst seid ja vor nicht so langer Zeit noch Fremde, noch Sklaven in Ägypten gewesen. Wie ist es euch dort ergangen? Seid nicht so gegen die Fremden, mit denen ihr in Kontakt kommt. Ist natürlich auch heute ein heikles Thema. Migration, Fremde, Flucht. Ja, können wir jetzt an der Stelle nicht umfangreich abhandeln. Es gibt die Gegenpole, nicht? Die einen sagen, ja, niemand hereinlassen. Und manche meinen, alle sollen reinkommen. Keins von beiden ist wahrscheinlich wirklich möglich, irgendwo einen Weg zu finden, ist da das Problem. Ja, was aber hier vielleicht ein bisschen herauskommt, die sich da einfügen wollen im Volk Israel, die sollen auch angenommen werden. Man könnte heute sagen, auf jeden Fall muss gelten, wer, wie es heute heißt, integrationswillig ist, ja, der soll auf jeden Fall da bleiben können. Der soll seinen Platz erhalten. Er ist dein Nächster. Eigentlich könnte man fast sagen, steht da, du sollst ihn lieben wie dich selbst. Ihm das auch gewähren, was ihm zusteht. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Thema, da könnte man noch viel mehr drüber sagen oder drüber studieren und nachdenken. Aber ich denke, für heute reicht das einmal. Schauen wir noch zum Schluss kurz. Ja, das gehört vielleicht noch dazu. Der Riss, der vielleicht zwischen Fremden und Einheimischen entsteht, der soll eigentlich nicht sein. Auch der Fremde hat sozusagen Anspruch auf das, was uns zusteht. Das Wohl des Fremden suchen. Ja, Schluss. Es ist heute um die Risse gegangen, die sich auftun, hauptsächlich in der menschlichen Gesellschaft und auch zwischen Mensch und Gott und wie diese Risse verhindert oder gekittet werden können. Da haben wir ganz kurz erwähnt, dass Gott sagt, seid heilig, weil ich bin heilig. Und das funktioniert eigentlich nur wieder durch eine Erlösung. Durch eine Erlösung, dass Gott sagt, ja, ihr könnt kommen zum Thron der Gnade. Euch ist vergeben. Und ihr könnt euer Leben auf eine neue Basis stellen. Der Riss zwischen den Generationen, begegnen wir einander mit Ehre und Respekt, könnte man sagen. Dann die Risse der Ungerechtigkeit, die sich immer wieder auftun, wo einer den anderen übervorteilt oder sonst was. Sozusagen Regel dazu, bitte den Nächsten, den anderen nicht schädigen, ihm keinen Schaden zufügen. Die Beziehungen zu den anderen, die sozialen Beziehungen, auch hier gilt, dem Nächsten Gutes tun. Das ist oft schon nur eine Einstellung, wie man an was herangeht. Ja. Was will ich dem anderen? Will ich dem Gutes oder will er ans Auswischen? Ja, auch der Fremde hat ein Recht, dass er geschützt wird, wenn er es braucht und als Nächster angesehen wird. Das Ganze, wie soll das funktionieren? Die Ansprüche sind hoch und irgendwer hat einmal gesagt, nicht, man kann sich diesen Ansprüchen nur, Begriff der Mathematik, nicht, asymptotisch annähern. Ich weiß nicht, ob euch das so sagt, aber können wir später drüber reden. Aber das ist sozusagen, wenn man versucht, alles von sich aus eigener Kraft zu lösen. Aber bei Gott ist mehr möglich. Bei Gott ist alles möglich, sagt Jesus. Beim Menschen nicht, bei Gott schon. Deswegen brauchen wir die Erlösung, brauchen wir Jesus, der den Riss zwischen Himmel und Erde schließen kann. Und wir können leben dann mit Hilfe des Heiligen Geistes.